Auch der Mai hat einen zweiten Montag in sich und also beste Zeit für den Salatschatten. Die Sendung im Freien Radio Potsdam mit einem höheren Wortanteil, der sich natürlich der Gedankenübertragung widmet, die sich wiederum auf die Welt richten, um sie zu verstehen. Davon gibt's heute reichlich, denn ich habe mir Gäste eingeladen, die ich mir lange schon einladen wollte, das mal nicht geklappt hat. Ganz besondere Gäste, weil seitdem der Ukraine-Krieg tobt, hatte ich kaum noch welche hier und habe diverse Produktionen anderer Podcasts eingelegt, unter anderem auch von dem YouTube-Channel oder Podcast 99:1. Falls es in dieser Welt regelmäßige Hörer des Salatschattens geben sollte, kennen Sie ihn schon. Wir haben Interviews gespielt mit Peter Decker, mit Frank Hüsken und auch die Beiträge von Renate Dillmann mit ihrer Medienkritik Der reale Wahnsinn. Heute sind Sie bei mir und das sind ja für mich wirklich eine Art von Promis. Ich bin also tief beeindruckt davon, dass Sie jetzt live vor mir sitzen, die ich sonst nur vom Bildschirm kenne. Die kann man wirklich anfassen, wenn man möchte. Und hier sind Sie, die Jungs von 99:1. Ich begrüße euch. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung. Servus.
Und vor mir sitzen Nadim und, den Namen habe ich vergessen.
Daniel,
genau. Daniel und Nadim. Wir hatten uns gedacht, oder ich habe mir gedacht, in der ersten Hälfte unserer Plauderei ein bisschen Making-of zu machen, hinter die Kulissen zu schauen, was ist das überhaupt für ein Projekt, und in der zweiten Hälfte vielleicht so ein bisschen zu spintisieren über ja das, was man mit solchen Medien, alternativen Kanälen oder Social Media oder sonst was, auch dem freien Radio vielleicht, überhaupt bewirken kann in dieser Welt. Aber los geht's. Das Projekt 99:1 gibt es seit 1999 im Januar.
Schön wär's.
Das steht so irgendwo, wa? Irgendwo haben wir das, glaube ich, sogar reingeschrieben, dass es schon ein bisschen länger existiert. Einfach nur, weil wir einen Account brauchten, der mindestens 18 Jahre alt war oder so irgendwie.
Okay.
Aber anyway, nee, uns gibt es seit 2021. Die erste Folge kam raus 2021 im Januar tatsächlich. Also jetzt sind es über
2 Jahre.
Zweieinhalb Jahre.
Okay, und was war der Anlass? 2021 Januar, gab es da was Besonderes?
Corona. Nee, Spaß beiseite. Es war ein Projekt, wann haben wir angefangen darüber zu reden? Wir haben angefangen darüber zu reden, da ist Michael Brooks gerade gestorben gewesen.
Genau.
Weil Nadimo ist damals großer Fan von Michael Brooks gewesen. Michael Brooks war so ein von heutigen Maßstäben wahrscheinlich eher sozialdemokratisch-marxistischer Podcaster, der halt eine gute Mischung aus Humor und Inhalten gebracht hat. Und den hat er mir dann auch immer wieder aufs Auge gedrückt und den fand ich auch ziemlich, ziemlich gut. Und dann ist der wirklich von einem Tag auf den anderen an einer Thrombose gestorben. Und das hat uns ganz schön erschrocken, und weil das halt so zack die Bohne weg war. Und dann haben wir uns halt auch so ein bisschen verglichen und haben geschaut, was haben wir denn in Deutschland so für Podcasts. Und dann, ich möchte die Namen alle nicht nennen, weil es ehrbare Sachen, aber halt stinklangweilig. Ja, das meiste davon.
Um das dazu zu sagen, natürlich nicht dein Podcast, der ist natürlich fantastisch, aber es ging ja vor allem um so YouTube-Podcasts, also Livestreaming-Podcasts.
Genau, und auch vor allem politische, also die dediziert politische Inhalte, nicht nur so ein bisschen Gelaber und ab und zu was Politisches. Und wir haben uns halt gedacht, diese Mischung aus Humor und ein bisschen Arzigkeit auch sowas, weil wir sind beide im Vokabular im Alltag auch etwas gröber unterwegs, gerne mal. Wir haben uns gedacht, das fehlt hier einfach ganz, ganz krass, so Linke zum Anfassen, die, ja, weil wir ja beide aus der Branche sind, wenn ich dich totquatsche, du musst so.
Ich unterbreche dich einfach.
Sehr gut, genau. Wir haben das halt dann tatsächlich auch so ein bisschen aufgezogen wie ein Projekt, und wir sind ja beide so aus der Branche.
IT-Projektmanager unterwegs, genau.
Genau, und haben uns auch tatsächlich auf Arbeit kennengelernt, bei der Lohnarbeit, welche sagen wir jetzt aber nicht, und haben dann uns halt gleich überlegt, so, was bedeutet das? Also was brauchen wir, was wollen wir, wo wollen wir hin? Wollen wir Video machen, wollen wir Video-Audio machen oder nur Audio machen? Welches Format wollen wir haben, was wollen wir für Inhalte transportieren und sowas? Und das Erste, was wir dann gemacht haben, ist so ein bisschen, weil wir halt sehr unterschiedlich auch sind, tatsächlich gar nicht mehr so, ich glaube, wir haben uns mehr angenähert inzwischen, haben halt auch überlegt, so, was ist eigentlich die Linie, was ist die 99:1 Linie? Und dann haben wir sogar so ein Statement of Intent verfasst, wo wir uns einfach gegenseitig redigiert haben, was ist ein Text, zu dem wir beide hundertprozentig stehen können. Den haben wir am Anfang auch verwendet, um uns zu bewerben für Interviews oder sowas, weil damals, lang ist es her, mussten wir uns noch für Interviews bewerben, das ist inzwischen tatsächlich anders, was mich schon mit Stolz füllt. Und Ziel war halt, wir hatten halt Kennzahlen, so ein erstes Jahr das oder erste Monat das, erstes halbe Jahr das, erstes Jahr das. Und diese Kennzahlen haben wir alle gnadenlos hinter uns gelassen, wenn ich mich...
Was für Kennzahlen? Also Zugriffe?
Zugriffe, ja, Klicks, Follower, Abos. Dann hatten wir irgendwann auch angefangen, uns so einen Spenden-Account, so einen Patreon-Account anzulegen, wo Leute dann halt auch regelmäßig spenden können, sodass ein bisschen Geld zurückkommt, weil das kostet natürlich auch alles viel Arbeit. Und abgesehen von der Arbeit brauchen wir die Technik und die ganzen Accounts, mit denen man dann auch noch Livestreamen kann und so. Das sind alles bezahlte Sachen. Und es ging auch teilweise wirklich, nicht teilweise, also der Großteil ging in dem ersten Jahr, ging aus unserer eigenen Tasche. Mhm. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo es sich selbst trägt. Und da, aber da meinen wir jetzt noch nicht, dass da irgendwie Arbeit abgegolten wird, also das nicht. Die Arbeit ist komplett freiwillig, das heißt, wir kriegen dafür gar kein Geld, sondern was sich trägt, sind die Kosten für die Technik, die Miete, für das kleine Studio, was wir haben. So, an dem Punkt sind wir jetzt
mittlerweile. Ein kleines Studio? Hm?
Ja, genau. Wir haben so ein kleines Studio, wo wir dann, ich meine, hast du ja bestimmt gesehen, wenn du da mal reingeguckt hast, so, wir sitzen da vor einer Wand quasi, haben uns so eine kleine Ladenfläche angemietet in Charlottenburg.
Ah, ich dachte, das wäre irgendwo in einer privaten Wohnung.
Ganz am Anfang war es wirklich aus der Wohnung, ja. Also die Folgen mit Renate Dillmann, die du gesehen hast, die kamen tatsächlich aus der Wohnung, mhm. Die meisten zumindest, die ersten zwei, aber später Dezember 2021 sind wir dann in das Studium gezogen.
Genau. Na, ganz, ganz am Anfang muss man auch dazu sagen, wir waren bis zur fünften Monatsfolge waren wir nicht live, sondern haben das immer wirklich gestückelt aufgezeichnet. Und da hatten wir tatsächlich auch einen richtigen Produzenten, der, wo wir in einem Fotostudio waren, zum Beispiel das Interview mit Wolfgang M. Schmidt und Ulle Niemann ist aus dessen Fotostudio heraus, aber der hatte einfach irgendwann das Problem, dass er uns nicht mehr eintakten konnte, weil zahlende Kunden ganz klar Vorrang haben müssen. Da geht es schlichtweg um die Existenz. Und dann ist er noch Vater von Zwillingen geworden und dann hat er sich aus dem Podcast so ein bisschen verabschiedet. Und dann haben wir mit der fünften Folge angefangen, live zu machen. Und ich weiß noch, die fünfte.
Oft von zu Hause. Wir haben dann auch probiert, haben wir dann tatsächlich auch wirklich gemacht, dass Daniel dann zu mir vorbeikam und dann haben wir von mir zu Hause aus dem Wohnzimmer alle Möbel aus dem Weg geräumt und uns vor die Wand gesetzt so, und das Studio da aufgebaut. Das war aber so aufwendig, haben gemerkt, das geht so nicht. Und dann wurde halt relativ nah, wo wir wohnen auch in der gleichen Gegend und relativ nah um die Ecke ist so ein kleines Ladengeschäft frei geworden, also wirklich 50 Quadratmeter. Mhm. Und da haben wir uns dann eingemietet.
Mir das jetzt erzählt, das überrascht mich schon ein bisschen, dass wir wirklich aus dem Nichts heraus auf die Idee gekommen sind, angeregt dadurch, dass eine Säule eures Podcast-Konsums weggefallen ist.
Naja, aus dem Nichts würden wir nicht sagen. Also politisch waren wir schon immer unterwegs.
Haben uns mal gut gezeigt,
Daniel war auch ordentlich organisiert, ich nicht. Ich habe mich aus den etwaigen linken Szenen immer sehr rausgehalten. Ich habe in meiner Kindheit ein bisschen Marx gelesen, ohne es zu verstehen, und dann später viel auch so postkoloniales, antirassistisches Zeug. Also ich war irgendwie schon immer so ein bisschen politisch angetatscht und hatte auch immer das Gefühl eigentlich, dass ich mich gerne als Marxist bezeichnen würde. Und so sind wir auch in den Podcast rein und haben gesagt, ja, das ist auch schon das, also um das mal klarzustellen, Daniel ist aber kein Marxist, zumindest sagt er, dass er keiner ist. Er ist nämlich Anarchist. Und ja, hatten dann natürlich trotz der unterschiedlichen Meinungen dort, also wir hatten da zwei Ideen, ne? Also die erste Idee ist, ja, wir zeigen, dass es da auch Synergien gibt und dass man sich zusammen hinsetzen kann und trotzdem vernünftig reden kann. Und wir hatten dann aber auch die Idee, vielleicht können wir uns auch über die eine oder andere Sache streiten und auch mal unterschiedliche Standpunkte bringen und dann mal eine Diskussion drüber machen. Oder, weißt du, er holt die Anarchisten rein, ich hole die Marxisten rein und daraus ergibt sich dann vielleicht was. Ja, und so ist das auch passiert, würde ich sagen. Ja.
Ich hatte das Gefühl, Marxist zu sein, oder wie hast du das vorhin formuliert?
Ich hätte mich gerne Marxist genannt, so habe ich es formuliert. Ja, okay. Genau. Ich habe damals, wann war das, vor 10 Jahren vielleicht, 2014? Ja, das muss so 2014 gewesen sein. Dann habe ich das Kapital angefangen und habe dann halt erstes Kapitel abgebrochen, ging nicht. Ne? Dann 2 Jahre später nochmal probiert, erstes Kapitel, zweites Kapitel abgebrochen, ging nicht. So. Und erst eigentlich jetzt mit dem... Also kurz vor dem Podcast angefangen, dann mit so ein paar Lesehilfen reinzukommen und dann eigentlich während dem Podcast erst durchgearbeitet. Ja? Insofern, aber ich bin aber auch weg von diesen Bezeichnungen. Ich habe gar keinen Bock mehr auf dieses, ich bin Marxist und du bist Anarchist und so. Das ist ein bisschen ein Thema für den Podcast, weil das ist natürlich auch so ein bisschen die Brand Identity, sage ich mal. Er ist der Anarchist, ich bin der Marxist. Aber am Ende geht es darum, man muss sich hinsetzen und die Argumente, die du bringst, die müssen nachvollziehbar sein. Die müssen auch Leute überzeugen können, die sagen, ich bin aber kein Marxist. Und wenn nicht, dann sind es halt vielleicht die falschen Argumente, dann musst du das prüfen. Und das ist so gegenwärtig mein Trichter, ja.
Genau, statt um Begrifflichkeiten zu streiten, ist halt die Frage, wollen wir das Gleiche? Und da können wir uns, glaube ich, weitestgehend ins Auge gucken und sagen, naja, sagen wir mal 90% Überschneidung gibt.
Aber die Idee, medial wirksam zu werden, die kam quasi aus dem Konsum heraus, also dass ihr sowas gesehen habt.
Also bei mir war es so, ich kann ja einfach mal für mich sprechen, bei mir war es so, ich habe mich ein paar Mal versucht, so in linke Organisationen in Berlin einzuklinken und muss einfach sagen, so rein so bauchgefühlmäßig, so menschlich war das alles nichts für mich. Ich habe mich da mal fremd gefühlt. Ja? Kann sein, dass ich die falschen Gruppen erwischt habe oder so, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war nichts für mich. Ich bin auch nicht der Typ, der jetzt gerne irgendwie alle 2 Monate sich auf eine Demo stellt und protestiert oder Flugblätter verteilt oder so. Ist auch nicht mein Ding, ja. Und ich habe mich lange gefragt, okay, was könnte man denn eigentlich machen? Was könnte man machen, um Leute auch so ein bisschen zum Nachdenken zu bringen, um Leuten auch in Streit zu treten wieder? Was fehlt eigentlich? Ja? Und in den USA ist es halt so, dieser eine Podcaster Michael Brooks, der hat in den USA ausgestrahlt und da ist es so, da gab es damals, mittlerweile hat sich das auch wieder ein bisschen geändert, aber damals gab es eine sehr lebendige Podcasting-Szene in der Linken dort. Die nannten sich BreadTube oder LeftTube oder so. Und die haben halt auch viel miteinander Sachen gemacht und gestritten dann teilweise. Und das war eine coole Auseinandersetzung. Und ich glaube, viele Leute, die da auch zugehört haben, haben wirklich viel gelernt. Und ich habe da auch gemerkt, wie krass die auch interagieren mit ihren eigenen Communities. Also die Leute, die da zuhören. Du hast ja dann auch immer diesen Live-Chat und dann gibt es Patrons, also Leute, die da abonnieren und ein bisschen Geld zahlen, die lädst du dann noch in privatere Gespräche ein und irgendwelche Chat-Server, mit denen kannst du dich dann austauschen. Das bekommt dann richtig so ein bisschen das, so ein Element von so Agitation. Also Leute werden wirklich dann mit abgeholt. Ja? Das ist dann nicht nur so eine einseitige Beschallung. Und das fand ich spannend. Das haben wir da damals tatsächlich noch nicht so richtig gesehen in Deutschland. Hm. Und da dann einzusteigen, und da hatte ich das Gefühl, ja, das ist was wir können. Wir sind da technisch versiert. Ja? Wir können auch gut präsentieren. Wir können allein aufgrund unseres Berufes, ne, Daniel, auch in der Beratung unterwegs, können auch gut erklären, ja. Wenn wir es denn verstanden haben, dann können wir gut erklären.
Das ist doch der Vorteil eines Beraters, auch wenn ich es nicht verstanden habe, kann ich immer suggerieren, als hätte wäre
ich jetzt. Ja, und ich muss sagen, da war auch dann der letzte Reiz oder der letzte Punkt, wo ich sagte, das war geil für uns, weil ich habe auch gemerkt, dass dadurch, dass man sich das dann halt wirklich zur Aufgabe nimmt, so einen Podcast zu machen und da Sachen aufzuarbeiten, dass man da dann auch unheimlich viel mitlernt. Ja. Also guck mal, ich bin jetzt in der Lage gewesen, Leute, die ich vielleicht irgendwie nur so durch so MP3s von YouTube oder so gehört hätte, wie Peter Decker oder so, die hatte ich jetzt im Gespräch. Ja. Ich konnte ihnen Fragen stellen, online, ja, also sowohl in der Folge als auch sogar offline im Nachhinein konnte ich ihn fragen, ja, wie fandst du das und wie fandst du das, was ich gemacht habe? Hast du Kritik für mich und so, ne? Und das sind Sachen, also das ist schon ein krasses Privileg. Ja. Ich habe da teilweise mit Koryphäen gesprochen, an die wäre ich sonst nie rangekommen und das ist schon echt sehr bereichernd.
Auf jeden Fall. Da sind wir ja schon fast in der zweiten Hälfte, weil das ist ja dann schon, ja, wie dieses Vorbild aus den USA, also da geht sowas. Aber ihr zwei seid quasi die Gründer, habe ich das jetzt so richtig verstanden?
Ja.
Ihr kennt euch von der Arbeit.
So genau, schon eine ganze Weile, machen auch Blödsinn zusammen. Auch das war ab und zu zusammen betrunken anzutreffen in irgendwelchen Bars. Nein, aber wir sind gute Kumpels. Und das ist auch so ein bisschen die Dynamik, die das halt auch getragen hat am Anfang, dass wir halt auch einen lockeren Umgang untereinander hatten. Dass man sich auch mal nicht böse ist, wenn der andere irgendwie einen ein bisschen grillt oder sowas. Und haben dann aber, ich glaube noch im ersten Jahr, haben wir unseren ersten Zuwachs bekommen, weil wir halt gemerkt haben, also das Ding ist, dass bei YouTube ist Content halt King. Das heißt also, je mehr du regelmäßig rausbringst, desto schneller wächst du einfach. Und wir können neben einem 40-Stunden-Job mit Familie, können wir halt nicht unendlich viel stemmen. Und wir sind momentan auf der Taktung, dass wir mindestens, das ist schon krass, mindestens 2-mal die Woche streamen. Und sind mittlerweile ein Team von 6 oder 7 Leuten.
Die Leute, die vor der Kamera sind, sind gegenwärtig 5. Einer ist ausgestiegen. Ja, also man muss dazu auch sagen, wir sind angetreten eigentlich mit der Idee, dass wir eine Folge im Monat machen. So eine größere Folge im Monat. Dann fing ich relativ schnell an mit, ich will mehr machen. Und dann holte ich mir diese Leute zu Interviews rein. Und das wurde dann zu einem Selbstläufer, weil die Folgen waren dann teilweise sogar erfolgreicher als andere.
Am Anfang war es wirklich einfach Leute im Bekanntenkreis abklappern. Also ich kenne wen, der kennt wen, ich habe Kontakt zu der Person und sowas.
Und dann hatten wir irgendwie Ende des ersten Jahres hatten wir so Momente, wo wir so 4 Folgen in der Woche gemacht hatten, weil sich das einfach so ergeben hat. Wir hatten noch keinen festen Schedule, wir haben einfach gestreamt, wann wir wollten. Und dann haben wir gemerkt, das geht jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir dann auch noch 1-2 Leute dazugeholt. Das sind so viele Folgen und da müssen wir den Rahmen schaffen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt Brand Promise, also ein Versprechen an unsere Zuhörer. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag gibt es 99:1. Und optional, wenn dann mal eine Folge mehr da ist, gibt es auch mal was am Sonntag, aber das ist nach unserem Ermessen. So, das ist gegenwärtig der Stand. Eine Monatsfolge davon, ein Donnerstag. Der letzte Donnerstag im Monat ist dann die große Monatsfolge, wo Daniel und ich dann halt auch unsere
und unseren
Inhalt quasi bieten. Alle anderen Folgen, die in dem Monat stattfinden, sind meistens in diesem Interviewformat, wo Leute eingeladen werden und die dann zu bestimmten Themen befragt werden. Ja.
Du hast gesagt, 7 Leute vor der Kamera?
Ne, jetzt sind es 5. Jetzt gerade sind es 5. Also, aber es gibt war auch noch
Leute hinter der Kamera.
Ja, es gibt ein paar Leute, also dadurch, dass wir jetzt, wir haben so eine, wie gesagt, so eine Patreon-Community, so einen kleinen Kreis von Leuten, die da auch regelmäßig uns supporten mit Geld und mit denen sind wir dann auch intensiver im Austausch. Wir haben so eine Discord-Server, also das ist so eine Art Chat-Room quasi, wo man dann miteinander reden kann. Und da haben sich dann Leute halt gemeldet und haben gesagt, hey, ich fände es eigentlich cool, also ein Beispiel, ich fände es cool, wenn es irgendwie so einen Stundenplan gäbe, den man irgendwo aushängen könnte, was jetzt als nächstes kommt, ja, was, welche Folgen in diesem Monat kommen oder so, so eine Art Sendeplan. Dann hat er das probiert, hat gemerkt, ah, das ist nicht so leicht, weil manchmal haben wir den ganzen Monat noch nicht durchgeplant. Leute haben dann halt versucht, so auch beizutragen. Also es gibt zum Beispiel so ein paar Intros in unserem Monatssegment. Gibt jetzt ein Intro für ein neues Segment, was wir machen. Das heißt Matt Marek meckert. Das ist ein Neuzugang aus dem Team Marek. Der meckert dann immer über irgendwas und der hat dann halt ein Intro animiert bekommen von einem unserer Zuhörer. Ja? Also das ist dann auch so ein bisschen Support von denen, den wir dann annehmen. Es gibt da ein paar Leute, die sich auch noch auf Social Media mit uns engagieren und da auch mal antworten, wenn irgendein Kommentar kommt oder so.
Wir haben auch Mods mittlerweile. Also das heißt, dass wir müssen zum Beispiel
moderieren,
wir, ja, die den Chat moderieren. Da haben wir einmal zwei Genossen, die das sehr, sehr zuverlässig machen, die einfach immer da waren. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, ey, wenn du eh da bist, kannst du mal ein Auge in den Chat haben. Fanden die total toll. Ja. Und was ich generell einfach immer noch wieder betonen möchte, weil das für mich so ein bisschen der motivierendste Aspekt gerade am Anfang war, ist, wir hatten, glaube ich, die erste Folge so gerade raus. Und ich bin ja ein ziemlicher Filmfreak, was ja manche Zuhörer schon gemerkt haben. Und kenne halt die Filmanalyse von Wolfgang M. Schmidt und amüsiere mich da immer königlich drüber, vor allem, wenn er Til Schweiger Filme zerreißt. Oder sagt, Rambo 5 ist der zärtlichste Film des Jahres. Dafür hat er immer noch meinen ganzen Respekt, dass er das auch noch verargumentiert kriegt. Anyway, dann habe ich ihn halt einfach angeschrieben. Also schreibst einfach Wolfgang M. Schmidt an, so, ja, what gives, ne? Und dann antwortet er erstens sofort und sagt so, hey, lasst mal möglichst bald miteinander quatschen. Ich habe eure erste Folge gesehen, richtig gut. Und dann hat sich halt Wolfgang M. Schmidt einfach mal, ich glaube, 2 Stunden oder so an einem Abend Zeit genommen, um uns auch so ein bisschen zu schoolen. So übrigens, Nadim hatte das Adidas-Shirt an, Daniel das Lonsdale-Shirt. Das tragt ihr ab jetzt immer. Ja, so, das nennt sich Brand Identity, macht das, achtet drauf, ja, und sowas, und halt solche Kleinigkeiten und generell auch das ganze visuelle Auftreten von 99:1 ist halt wieder ein anderer Kollege von uns gewesen, der halt auch einfach Bock auf das hatte, was wir machen wollen und das ein Profi, ja, und das alles für lau gemacht hat. Ja,
und das Logo und das die Farbe, diese lila Farbe und so, diese ganze,
ja. Nee, es ist krass, also und das, da muss ich echt sagen, also die ersten paar Folgen, wo wir halt noch überhaupt kein richtiges Echo hatten, war das halt schon sehr, sehr geil zu merken, wie die Leute anfangen zu bitzeln, also so wie sie so angezündet werden auf das Thema und sagst du, hey, wir wollen was aus dem Boden stampfen, so, hättest du Bock? Und wir haben fast nie Nein gehört.
Ihr habt mit 2 Leuten angefangen und seid jetzt über 12 und habt Berater und habt ein professionelles Konzept, also eine Wachstumsbranche.
Es ist schon so, dass die meiste Arbeit wird schon von uns gestemmt, also von Daniel und mir, würde ich sagen. Dann sind jetzt noch 3 Leute vor der Kamera, wie gesagt, die da mitmachen und dann im Monat noch vielleicht 1 oder 2 Folgen produzieren pro Person. Und der Rest kommt eigentlich von uns, was vor der Kamera angeht. Und hinter der Kamera, da helfen die Leute schon. Aber es, also 12 Leute sind wir nicht, das sind vielleicht dann insgesamt 7 oder 8. Mhm. Und das ist auf jeden Fall unglaublich hilfreich, weil wenn wir das alles machen müssten, dann hätten wir keine Chance. Mhm. Unmöglich. Aber wenn man es so ein bisschen verteilt, dann ist es jetzt auch nicht so viel zu tun für die Einzelnen, würde ich mal behaupten. Einfach. Die das hören, die können mich dann schoolen bitte im Nachhinein, wenn ich jetzt hier Scheiße erzähle.
Diese Folgen, die Renate Dillmann macht, die macht sie ganz alleine und Ariane Schäfer-Nasseri?
Genau. Also ganz alleine, ja. Also der Inhalt wird produziert von denen. Das ist ein Projekt, was ich mit denen gestartet habe. Da habe ich die irgendwann angehauen und habe gesagt, ich will eigentlich, dass ihr was Regelmäßiges bei uns macht. Mhm. Und von Ari hatte ich mal gehört, dass der so eine Vortragsreihe oder einen Vortrag zu so linken Fehlargumenten mal machen wollte auf irgendeinem AMS-Camp oder so. Und das hatte dann aber dann doch nicht stattgefunden. Und habe ich gesagt, dann mach doch mal das. Vielleicht können wir da so kleinere Bits draus machen. Das ist gerade in Entwicklung. Die erste Staffel ist jetzt durch. Da haben wir uns mit der Frage nach der Alternative beschäftigt. Als ein Gegenargument oder eine Antikritik quasi. Und ja, mit Renate, die hatte Lust, sich generell mit Medien auseinanderzusetzen und zu gucken, wie Medien hier funktionieren. Ja. Und da gibt es auch eine erste Staffel, die jetzt bald auch zu Ende ist. Da wird es eine Abschlussfolge geben mit mir und ihr, wo wir nochmal generell dazu reden, was ist eigentlich der Zweck von Medien, mhm. Zumindest den Staatsmedien, den großen Medien, den Massenmedien. Und dann schauen wir, wie das weitergeht. Aber das, genau, das sind so Formate, wo wir dann, der Marek zum Beispiel, der jetzt auch mit dabei ist, da haben wir auch gemerkt, also wenn dann so Gäste kommen, wir merken so, das Vibe, das funktioniert. Das ist auch eine ähnliche Kritik, die wir bringen wollen. Und wir lernen da was, die lernen da was, so das, und die Zuschauer mögen das. Die haben wir dann auch versucht reinzuholen und festzuhalten, dass sie mit uns mitmachen. Ne? Und Renate und Arian sind auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil des Teams. Übrigens, apropos Agitation, wir haben jetzt gerade einen Kapital 1 Lesekreis gestartet mit Renate und Arian in der Leitung. Da sind 50 Leute drin, das sind Patrons von uns, die da mitmachen und einige von Renate und Arians Leuten noch, die da Interesse hatten. Läuft alles online. Sowas hat sich dann auch ergeben aus dem Podcast, dass jetzt wirklich tatsächlich am Material gearbeitet wird.
Und da kann jeder mitmachen bei diesem Kurs?
Oder? Jeder, der sich mal mit mir hinsetzt, und also der fängt jetzt gerade an, wenn da jemand Bock hat, drauf hat, dann müsstet ihr euch schnell bei uns melden, 99zu1@gmail.com, da können wir schon drüber reden, dass ihr, also ihr müsst auch nichts zahlen oder so. Es gibt aber ein paar Konditionen, was die Disziplin angeht und die Teilnahmebereitschaft, das ganze Ding geht ein Jahr und man sollte wirklich sich dann auch das vornehmen, dass man dann auch versucht, so gut wie möglich jedes Mal dabei zu sein und so ein paar solche Sachen würde ich dann gerne erklären wollen, aber wenn da wer Interesse hat, meldet euch, kein Problem.
Und diese ja bestimmt aufgezeichneten Folgen von Renate und Ari, die sind außerhalb von diesem Raster Dienstag, Donnerstag.
Ja.
Und das funktioniert, also es wird dann auch angenommen.
Ja, das hat also zumindest Renates Sendung ist großartig angekommen, auch Aris Sendung ist großartig angekommen. Bei Ari haben wir mal was anderes probiert. Der hat eigentlich einen Vortrag geschrieben von 45 Minuten, indem er aber so 4 oder 5 verschiedene Argumente machte.
Ja.
Und da hatten wir mal überlegt, könnte man das vielleicht zerschnippeln in so 4 oder 5 kleinere Videos und kommt das dann besser an? Also, dass Leute dann weniger lang gucken müssen und sich eins nach dem anderen anschauen, hat sich rausgestellt, kommt nicht so gut an, wenn da so eine Woche Pause zwischen ist, dann ist man raus aus dem Thema, wäre vielleicht doch anders besser gewesen. Ne? Deswegen sagte ich gerade, das ist ein Format, das ist noch in der Entwicklung, da schauen wir mal, wie das weitergeht. Also es wird auf jeden Fall weitergehen, aber in welchem Format, müssen wir nochmal gucken.
Also ich habe die immer nur in letzter Zeit gehört, weil mir die Bedienung von der Oberfläche auf YouTube, die gefällt mir nicht.
Ja, klar.
Und man kann dort auch nicht wirklich eine ordentliche Liste sich anschauen von den Folgen, die es schon gegeben hat oder die irgendwie sortieren.
Ja, das hat sich jetzt letztens geändert, das ist furchtbar. Ja.
Und wenn man nur die Sendung selber anklickt, dann kriegt man unten in der Liste völlig anderen Quatsch angezeigt, der damit überhaupt nichts zu tun hat.
Ja, ja.
Und das war früher erstmal viel besser, also vor vielen Jahren. Da hat man wirklich sehr ähnliche, sehr verwandte Dinge dann auch angezeigt bekommen. Und jetzt scheint es mir, als soll man regelrecht von diesem,
wieder weg,
aus dieser Bubble halt raus. Oder, also ich höre das immer auf Fireside FM und schaue da regelmäßig rein, ob es irgendwas Neues gibt. Und da gibt es eine ordentliche Liste und das Aktuellste steht vorne. Ah, okay, das kann ich mir mal reinziehen. Also sowas, wenn man weiß, es gibt wirklich jede Woche mehrere neue Dinge, ist das ein Ort, den man wirklich ansteuert dann auch im Netz und dann anklickt.
Ja, das war die Idee dieser Regelmäßigkeit, dass wir wirklich feste Tage haben, wo die Leute auch wissen, Freitag früh kannst du reingucken, da ist was Neues da. Ja? Mhm. Weil am Donnerstagabend wurde was veröffentlicht. Ja.
Also es gibt immer Input und man kann sich darauf verlassen, dass er auch immer halbwegs vernünftig wird und die unterschiedlichen Formate, also euer Doppelpack, der ist ja eher dann eher so ein bisschen Podcast-mäßig.
Ja, so Streamer-mäßig. Also da sitzen wir halt dann teilweise auch da und quatschen nur. Und da gibt es aber auch schon Segmente, die dann sind dann wirklich vorbereitet, wo wir dann auch texten.
Manchmal auch voraufgezeichnet, ehrlich gesagt, damit wir noch ein bisschen auch Pause machen können zwischendurch.
Kleinere Interviews machen wir da auch mit Aktivisten und deren Aktionen. Und dann gibt es am Ende immer den Stammtisch, wo wir uns über Aktuelles aus den Medien und so aufregen. Da haben wir dann meistens auch schon das ein oder andere Bier intus und dann wird die Stimmung gut.
Ja.
Muss man sagen, das ist ein Live-Event. Also ich habe jetzt auch von vielen Leuten gehört, dass die diese Folge lieben, auch zum Nachhören.
Mhm.
Aber da sind auch dann wirklich immer viele Leute live mit dabei und die interagieren mit uns und
wir interagieren
mit denen. Und das macht das alles ein bisschen lebendiger. So, ja.
Also das, ich mag ja auch lieber das Live-Gespräch. Ich komme hier immer unvorbereitet her. Gerade wenn Gäste da sind, braucht man die in der Regel nur anpieksen und dann sprudelt das aus denen heraus. Jeder, der was macht in dieser Welt, der hat auch so viel zu erzählen.
Ja, so wie wir jetzt. Ne?
Und das kriegt man gar nicht unter in der Stunde. Allerdings, wenn ich manchmal in so Podcasts verschiedener Sorte reinhöre, da gefällt mir dieses Geplapper überhaupt nicht. Also es bleibt nicht an einem Thema. Da wird viel drumherum gequatscht und auch die Form der Alberei, die dort manchmal praktiziert wird, erscheint mir so ein bisschen gezwungen, als wenn man denkt, ein Podcast müsse so sein.
Mhm.
Also wir machen jetzt Podcasts und ich habe das mal gehört, die machen es so, das mache ich das auch so. Also dass man einen eigenen, der Sache angemessenen Stil gar nicht findet dabei, wenn man sich dem so unterwirft und so ja auch so ein bisschen durcheinander plappert und alles geht so ineinander über. Also hat mich oft genervt. Ja. Und das ist allerdings auch wiederum ein Lernfaktor negativ, dass ich dann sage, nee, so will ich das nicht machen und probiere dann das ein bisschen getakteter.
Da hatten wir halt den Vorteil, dass ich tatsächlich das auf den Tod nicht leiden kann. Und ich bin auch selber bis heute kein guter Podcast-Hörer. Also ist nicht mein Medium tatsächlich eigentlich. Also mein eigenes Medium ist nicht meins. Und er hat mir dann halt Sachen, ich sag absichtlich die Namen nicht, weil die haben alle ihre Qualität und ihre Existenzberechtigung und sowas. Ich möchte niemanden trashen, aber mir ist das halt auch, also gerade so in dieser Richtung Dirtbag Left, was in den USA halt super populär war, das ist mir halt immer von kürzester Zeit ziemlich auf den Zünder gegangen. Und deswegen war halt für uns auch ganz wichtig, dass wir so ein Mittelding finden. Also wir wollten schon konkrete Inhalte transportieren und auch wenn es eine Diskussion ist, dass die halt einen Faden hat. Und dann kam halt auch das, und das war ja auch, das Doppelpack ist ja das erste Format, was wir hatten. Es ist nicht dazugekommen später, sondern es war das erste, die Interviews kamen dann erst später. Und das Doppelpack hatten wir dann halt auch gesagt, so um das halt nicht so zu zerfasern und einfach nur so ein semi-vulgäres, semi-politisches Rumgepimmel zu machen, haben wir halt tatsächlich diese Segmente uns überlegt, haben gesagt, was sind zum Beispiel einfach gute Sprechpakete? Dann haben wir gesagt, so, wir könnten ein Segment machen, wo wir unsere Meinung, einfach unsere persönliche Daniel und Nadine Meinung zu einem Thema sagen. Das ist dann der Senf geworden. Wir geben unseren Senf zu etwas. Dann gab es den Zündfunken, das ist ja Nadims Steckenpferd, das ist, dass Theorie oder irgendwelche Konzepte aufgearbeitet werden, man sich mal ein bisschen Zeit dafür nimmt, das auch ein bisschen ausschweifender zu machen. Und dann haben wir jetzt mittlerweile eine vier- oder fünfteilige Imperialismus-Reihe im Zündfunken, eine mindestens dreiteilige oder schon vierteilige Nationalismus-Reihe. Und die bauen auch sogar ein bisschen aufeinander auf, also das ist richtig, wie soll ich sagen, Nachschlagewerk, was Nadim da konzipiert hat. Und dann hatten wir halt, das sollte ursprünglich der Name des Podcasts sein, wo wir uns dann aber gegen entschieden haben, haben wir noch den Klassenkampfsport, war, wo wir halt Initiativen vorstellen, die wir halt irgendwie ganz cool finden. Wohl wissend, dass die Revolution nicht aus besetzten Häusern kommen wird, kann man ja trotzdem mit ihnen reden, machen ja trotzdem schöne Sachen ab und zu. Ja, und dann halt der Stammtisch. Und der Stammtisch war halt einfach die Idee, da wird halt einfach nur noch locker gelabert. Weil Stammtisch, man sagt immer, oh, das sind Stammtischparolen und sowas, so despektierlich. Ja. Weil ich sagen muss, dass ich mit die interessantesten Gespräche tatsächlich an solchen Stammtischen geführt habe. Nicht, dass, weil die unbedingt meiner Meinung entsprachen, sondern einfach, weil du da die Leute wirklich beim Ich packen konntest. So, wie siehst du das eigentlich? Sag mal, ja, laber mal.
Kulturgedöns gibt es dann jetzt noch, wo wir über Filme und Musik reden und so. Das machst du. Das ist meistens dein Steckenpferd. Ja, und da eventuell kommt da nochmal was hinzu. Ja,
definitiv. Genau, Matt Marek Meckert ist jetzt, wie gesagt, das zweite Mal gelaufen. Ja. Das erste Mal noch ohne Intro, jetzt das erste Mal mit Intro, wo halt einfach, weil Marek kann halt einfach richtig schön meckern. Ja, und der zermault halt einfach irgendetwas auf, sagen wir mal, recht anspruchsvollem Niveau. Er guckt sich irgendwas
an. Hat er sich den Gysi genommen und den auseinandergenommen. Ja.
Das ist ja auch ein goldenes Kalb, der staatstragenden Linken ist und sowas.
Wenn ich euch reden höre, kriege ich so einen Eindruck, der sich parallel zu dem, was ihr von der Geschichte von 99:1 erzählt, es passt völlig dazu. Also, dass ihr angefangen habt, wir machen da irgendwas, weil der ist tot und es war toll, in Amerika gibt's hier nicht. Und dann fangt ihr mit irgendeiner Sache an und dann wird doch das und alles total durcheinander und viel und das passt auch mit rein. Und dann, das ist ungefähr exakt auch die Dynamik, die ich bei euch spüre, wie ihr zwischen den Themen und darüber erzählt und darüber. Okay. Also das muss wahrscheinlich genauso dann auch passieren, wie ihr dann auch im Inneren seid, was da auch aus euch so heraussprudelt dann. Und das können wir noch machen und das ist auch toll.
Das wollte ich auch gerade sagen, weil du meintest, ne, du hörst nicht gern diese Podcasts, die dann so auf, ein bisschen so auf Teufel komm raus irgendwie lustig sein wollen oder so und dann so viel Geplapper haben und dann erzählt der eine, was er gestern zum Essen hatte und so. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, also am Anfang ist man natürlich nervös, aber dann haben wir relativ schnell gemerkt, das Ding funktioniert sowieso nur, wenn wir einfach wir selbst sind. Wenn wir uns da einfach hinsetzen und einfach ganz natürlich miteinander umgehen, zeigen da jetzt nicht die intimsten, reden auch nicht über die intimsten so Dinge aus unserem Privatleben, aber ansonsten sind wir wir. Es ist auch nicht gespielt, wie wir uns da verhalten und manchmal auch nicht, wie wir uns da zanken oder nicht. Und dann muss es Spaß machen und wenn es uns Spaß macht, werden sich schon Leute finden, denen das dann auch Spaß macht. Kann sein, dass es dir keinen Spaß macht, aber dafür haben wir ja dann auch noch die ganzen anderen Formate mit Renate Dillmann etc. Genau.
Na, das sind immer so die Fragen, wenn man sich Initiativen gleich welcher Art, ob sie jetzt medial sind oder praktisch oder auch ein besetztes Haus, wie die funktionieren. Da gibt es meistens immer ein, zwei, drei Leute, deren eigene Impulse, deren Charisma oder irgendwas eine ganz wichtige Rolle spielt dabei und ohne die geht das alles nicht. Also man braucht solche Leute, die in denen irgendwas wartet schon in die Welt zu strahlen und davon leben solche Dinge und das ist natürlich auch für eure Motivation dann wichtig, weil wenn die kaputt geht, dann gibt es ja den ganzen Podcast nicht mehr. Also ihr seid und werdet wahrscheinlich auch der Kern der Sache bleiben, so als die Impulsgeber, die Energieträger, oder? Kann man sich das so...
Also ich würde tatsächlich schon sagen, also das ist so sehr unser Baby, dass ich gesund glaube. Also ich glaube, wenn jetzt einer von uns beiden aussteigen würde, dann würde es sich signifikant verändern. Ich weiß noch nicht mal, wer den Namen beibehalten würde. Ja. Also das ist tatsächlich schon so, ja, das sind schon einfach wir.
Und da denke ich. Also wenn du aussteigst, behalte ich den Namen, so dass du es weißt. Also dein Name ist meiner.
Dass die Motivation, also dass man selber wirklich Spaß dran hat, weil das, man macht es ja umsonst.
Ja, ja. Wenn man nee, umsonst nicht, man macht es nur für kein Geld. Umsonst hoffe ich doch sehr nicht.
Also das ist das Kapital quasi oder der Lohn halt derer, die irgendwas anderes probieren in der Welt zu machen. Wir haben gar nicht den Übergang nach der halben Stunde hingekriegt zum Theoretisieren über Gegenöffentlichkeit und so. Mhm. Aber was für Zahlen habt ihr denn da so zusammenbekommen jetzt an Zugriffen? Habt ihr die überhaupt von all den Medien, von all den Podcast-Verteilern, wo ihr da überall abgegriffen werden könnt?
Das ist tatsächlich, also ich lasse dich gleich, sorry, aber das ist tatsächlich auch wieder so, wo man merkt einfach, dass wir aus einem Business kommen, in den Daten eine große Rolle spielen. Das heißt, also, das war von Anfang an klar, dass wir das tracken werden. Also dass wir Ziele haben und schauen, interessiert das die Leute überhaupt? Gebe ich mal an dich.
Vielleicht einfach mal eine Sache zu sagen. Wir sind in den Top 50 Charts für Politik-Podcasts aus Deutschland auf so ziemlich jeder Plattform. Also auf Apple und auf Spotify und so sind wir in den Top 50 irgendwo drin. Das fällt dann manchmal hoch, manchmal runter, je nachdem, wie wir gehört werden. Also wenn es dann eine Folge gab, die besonders spannend war, dann waren wir dann auch schon mal unter den Top 30 oder so. Auf YouTube sind wir schon eines der größeren linken Projekte, würde ich sagen. Nicht das größte. Da gibt es auch Leute, die sind schon älter als wir, die sind länger da. Du hast ja schon gerade gesagt, Wolfgang M. Schmidt, wobei der hatte natürlich auch vorher seine Filmanalyse und aus der hat er sich dann seinen neuen Podcast Wohlstand für alle gebaut. Da sind natürlich auch viele Leute mitgekommen. Ja, wir haben da jetzt so bei YouTube allein 7000 Follower und dann auf den verschiedensten Plattformen, die dann halt so wie du auch die Audio-Podcasts hören, dann auch nochmal einige tausend Follower. Also auf jeden Fall in dem Reach sind wir weit über die 10.000, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Klicks. Was wird auf YouTube so gehört? Da gibt es Folgen, also diese Folgen mit Peter Decker, die haben innerhalb von einer Woche haben die 20.000 Views gehabt. Mhm. Ja. Da gibt es andere Folgen, weil das so Nischenthemen sind, aber das wollen wir uns auch erlauben. Die haben dann nach einem Jahr nur 900 Klicks oder so. Ist auch okay. Ja. Also die Idee war auch schon immer, ja, manchmal hat man dann solche Zugpferde, die dann extrem viel Exposure bringen, also Ausstrahlkraft bringen quasi. Und mit denen rechtfertigt man dann aber auch, dass man sich mal um ein anderes, um ein Nischenthema kümmert. Weiß ich nicht, also Nischen für Deutschland, ja. Die Protestwelle in Indien vor 3 Jahren, ja. Dass wir darüber reden. Interessiert hier kaum einen, aber wenn es dann mal jemand interessiert, ist es cool, dass es da ist, ja. Mhm. Und dann machen wir das halt. Wir hatten auch eine Weile lang probiert, regelmäßig auch noch was Englisches für Leute im Ausland zu produzieren. Das kriegen wir auch so hin, machen meistens so ein oder zwei. Ja, jeden Monat oder jeden zweiten Monat kommt eine englische Folge noch dazu, wo wir dann auch mit dem Ausland so ein bisschen Kontakt halten.
Aber es rangiert insgesamt unter 20.000.
Ja. Also wir sind noch lange nicht bei einem, also auf YouTube gibt es Leute, die haben irgendwie schon fast 500.000 Follower, wie Thilo Jung mit Jung und Naiv, glaube ich, 500.000, 600.000 sowas. Dann gibt es andere, die eher so in der bürgerlichen Mitte sind, die arbeiten mit Funk zusammen und haben dann schon Millionen von Views und Zuschauern und so. Das ist natürlich ein ganz anderes Niveau.
Ja. Aber du hast gesagt, unter den Top 50, ich hätte mir gar nicht gedacht, dass es so viele gibt.
Politik-Podcasts gibt es so scheiße viele. Ja. Also wenn du auf diese Podcast-Plattform gehst,
das ist also echt Politik meinst du jetzt aber nicht auf der Linken, sondern allgemein?
Ja, allgemein.
Ach genau, okay. Mhm.
Also da gibt es dann einen Tag, der heißt Politics. Und wenn du diesen Tag trägst, dann wirst du in dieser Kategorie mit aufgeführt.
Mhm. Aber linke Projekte gibt es da nicht? Was hatte ich da gesehen? Die Kommunistenkneipe?
Genau, es gibt schon ein paar. Ja.
Aber so richtig viel habe ich da nicht entdeckt.
Nee. Also da, das kann ich dir an... Kann ich es dir an einer Hand abzählen? Ich glaube, ich könnte es dir an einer Hand abzählen. Dann gibt es natürlich noch so ein paar Streamer, die sich Links nennen. Aber das ist dann wirklich dann auch gar kein Podcast mehr. Da geht es dann nicht mehr. Also das ist dann wirklich nur noch so Community Building. Mhm. Weil so richtig die Podcasts, halt, die so Inhalte bringen und Leute agitieren wollen, Interviews und so weiter, also ähnliche Formate wie unseres, sage ich mal, würde ich sagen vielleicht 5, 6, die ich kenne.
Ja, weil eigentlich ist das ja der Ort, das Internet in all seinen Facetten, den man ja angesehen müsste als Agitationsplattform. Was schon ein bisschen verwundert, dass es dann so wenig gibt auf der Strecke, dass also die Linken aller Couleur, wenn sie denn überhaupt Printmedien verfassen, die überhaupt nicht so richtig Fuß gefasst haben. Das verwundert mich schon.
Es gibt total viele Podcasts, fällt mir jetzt auch immer wieder auf, Podcasts, die einfach da sind und aber eben nicht in diese Social-Media-Welt und in die neue Internet-Welt, sage ich mal, überhaupt hineingetragen werden. Die liegen dann auf irgendwelchen Uni-Servern, dann weißt du, okay, da liegen 12 Folgen, die kannst du dir anhören. Total geiles Zeug. Ja, aber es wird einfach nicht... Halt, ja. na, da wird sich einfach nicht um die Form gekümmert und nicht um die Kanäle, über die das laufen muss. Und ja, da steckt unheimlich viel Arbeit drin. Wie gesagt, also die Brand Identity ist wichtig, das Logo, das scheiß Logo ist wichtig.
Schau dich um die Technik.
Dass du irgendwie einen Wiedererkennungsfaktor hast, dass du dieselben Sachen sagst, dass du, ne, dass du vielleicht irgendwie mit anderen Leuten in Kontakt trittst und so Crossover machst und zeigst, ey, das ist ein Netzwerk, die vernetzen sich und so. Das gehört alles dazu. Und ja, natürlich kannst du einfach deinen Podcast bauen, den auf Podbean hochladen oder auf Fireside oder so und dann sagen, ich guck mal, ob jemand sich das anhört. Was? Aber damit erreichst du halt nicht wirklich viel, ja.
Was Live-Veranstaltungen betrifft, da plädiere ich immer dafür, dass man die wirklich im Netz oder so als Kalender zugreifbar hat, dass man da wirklich alles findet, in Berlin zum Beispiel den Stressfaktor, dass man einfach gucken kann und alle, naja, manchmal schwächelt es ein bisschen, was da unterwegs ist, aber das war früher für mich immer die Adresse, wenn ich in Berlin irgendwo hin wollte, in Stressfaktor gucken. Also ein Ort, wo man Informationen findet über alles. Nun, ein Stressfaktor für Podcasts oder für Medien oder YouTube-Channels, dass man irgendwo diese Dinge sammelt und sich dann dort quasi aussuchen kann, die Themen, die Richtung. Sowas gibt es nicht. Gibt es von euch einen Wikipedia-Artikel schon?
Nein.
Gibt's keinen? Ich weiß gar nicht. Also wir haben keinen gebaut. Ne?
Ich habe keinen gebaut. Hat uns auch noch keiner zugetragen. Ich müsste tatsächlich selber mal gucken. Es gab ganz am Anfang, als wir an den Start gegangen sind.
99:1 ist eine Sekte aus Berlin.
Genau. Politsekte.
Politsekte.
Ja? Ehrlich, ja?
Nein. Okay,
also,
oder aber vielleicht doch. Der Sektenbegriff wird ja immer wieder gerne gezückt, wenn man unzufrieden ist, weil man zu viel Widerspruch kriegt.
Das Beste, was ich letztens gehört habe, ist, oder gelesen habe, tatsächlich ist, der Gegenstandpunkt ist eine Politsekte, weil die gehen nach ihren politischen Veranstaltungen auch noch gemeinsam Bier trinken.
Dun, dun, dun. Das ist natürlich hart. Dann waren wir aber schon Sekte, bevor wir Podcast waren.
Ja.
Wir haben schon gesoffen, bevor wir, naja, anyway. Aber tatsächlich, es gab tatsächlich einige Initiativen, es ist nicht nur eine, es gab mindestens zwei oder drei Initiativen, wo Leute, nicht wir, muss ich dazu sagen, tatsächlich auch versucht haben, noch eine zentrale Vernetzung herzustellen zwischen den verschiedenen linken Podcasts in Deutschland. Und das ist tatsächlich einfach nie zustande gekommen, weil diese Personen gar nicht, entweder hatten sie sich im Aufwand vergriffen oder sowas, oder es ist einfach irgendwie baden gegangen. Und deswegen ist es halt so ein bisschen, es ist halt dezentral gerade. Also wir machen relativ viel, indem wir halt diese Crossovers machen, wo wir halt gezielt mit anderen Left-Tubes-Sachen sowas reden. Und das hat auch tatsächlich, da sind wir auch schon so unterwegs, dass wir sagen, also wenn sie zum Beispiel signifikant kleiner sind als wir oder sowas, dass wir denen auch so vielleicht auch ein bisschen Starthilfe geben, wie uns gegeben wurde oder sowas von Wolfgang damals. Und da hat sich schon ein Netzwerk zusammengebaut. Also das, aber es ist halt dezentral und es ist halt, finde ich witzig, dass du Stressfaktor sagst, weil der Stressfaktor ist mir irgendwann auf den Keks gegangen, weil ich dann irgendwie pro Woche 4 Einträge hatte, wo Volksküche ist. Und dann muss ich sagen, gut, das ist jetzt nicht der spannendste Teil, ja.
Okay.
Also ich muss auch sagen, bei der Vernetzung ist halt so ein Ding, also ich fände auch so eine Plattform eigentlich geil, wo man diese Sachen sehen kann. Aber das Ding ist halt, mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, dadurch, dass ich die Szene jetzt auch besser kenne und die verschiedenen Standpunkte kenne und auch besser verstehen kann, wie die Leute politisch eigentlich unterwegs sind, was eigentlich deren politische Theorie ist und was die erreichen wollen, merke ich leider immer mehr, das ist einfach so, dass ich mit denen gar nicht einverstanden bin. Und dann wird es natürlich schwierig zu sagen, man kann dann schon mal eine Kooperation hier und da machen und dann mal diskutieren und so, aber dann wird es natürlich schwierig zu sagen, okay, lass uns jetzt dann einen Schirm drüber bauen, wenn man sich da politisch noch nicht einig ist. Und dann, das fehlt dann halt. Da müsste man rein in diesen Streit. Und das ist dann einfach ein Punkt, wo wir dann auch sagen, no way, das schaffen wir zeitlich nicht mehr. Wie gesagt, wir sind beide Vollzeit berufstätig, wir haben eine Familie
zu ernähren und so. Also ihr macht Input, aber das wäre jetzt so eine Art Aufruf an die Welt, ob sich irgendjemand findet, vielleicht mal so eine zentrale, zusammenfassende Auflistung von all diesen Quellen mal zu erstellen, weil es muss ja irgendjemand machen. Mhm. Und dann, wenn die dann so funktionieren würde, dass man sich nur einträgt, wie beim Stressfaktor oder so, dann, ja gut, okay, mag sein, dass wenn eine bestimmte Richtung so ein bisschen dominiert, dass man da nicht erscheinen möchte, weil man nicht mit denen zusammen oder.
Ja, nee, also das, so meine ich das, also wenn es ein unabhängiges Teil ist, ne, das sagt, okay, wir haben jetzt hier Plattformen für alle und wir plattformen auch wirklich jeden, dann ist doch okay, kann man doch machen. Da habe ich kein Problem mit, ne? Ich würde bloß sagen, wir hatten mal Kontakt mit den Leuten vom Jacobin Magazin, die wollten was zusammen machen, die wollten uns dann auch mal sponsoren, sodass wir dann auch Werbung für die machen. Da hatten wir damals, noch gesagt, Werbung wollen wir nicht so richtig, deswegen machen wir das jetzt
Unabhängigkeit
nicht.
Unabhängigkeit und so.
Und jetzt sind wir einfach an einem Punkt, da sind wir politisch wirklich, haben wir jetzt auch verstanden, worum es denen geht und auch besser verstanden, worum es uns geht. Und da sind wir politisch einfach so weit weg, da würden wir auch das nicht
mehr. Das ist eine unehrliche Zusammenarbeit, schlicht und ergreifend. Wir wollen nicht das Gleiche. Punkt. Ja. Du kannst uns nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen, wo es Sinn macht, dass wir zusammen agitieren. Und das heißt nicht, dass ich irgendwie, wie soll ich sagen, die Leute jetzt nicht mehr mag oder sowas, aber es heißt halt tatsächlich für mich schon auch, dass ich auch die Freiheit haben möchte, diese Kritik zu üben.
Und ja, also wie gesagt, man könnte, also ich würde, wenn ich das Vollzeit machen könnte und da mein Leben draus auch dann einigermaßen unterhalten könnte, dann würde ich schon das versuchen, aber dann würde ich halt mit denen in den Streit gehen. Dann würde ich sagen, alles klar, lasst uns mal was zusammen machen. Aber das bedeutet, dass wir uns auch erstmal in, ja, in Klausur begeben und da sehen, dass wir uns einig werden.
Im Grunde tatsächlich ja das, was wir beide am Anfang auch machen mussten. Wir mussten uns auch,
ja.
Ja.
Ja, doch, immer noch, klar.
Ja, klar, wir streiten uns immer noch. Das ist das, das meine ich gar nicht. Aber dass wir halt, also können wir überhaupt, können Daniel und Nadim überhaupt zusammen einen Polit-Podcast machen? Oder zerfällt es in der ersten Folge? Und wir sind jetzt bei so Folge 262?
Ja, irgendwas mit 60.
Also wir haben schon ein bisschen was geschafft. Also so, jetzt.
Wenn ich dran denke, was hier im Freiland sich an praktischen Aktivitäten entfaltet, das ist ein viel, viel breiteres Spektrum. Mhm. Also die gesamte linksalternative Welt ist hier zu Hause und ich habe von den meisten überhaupt keine Ahnung, was da vielleicht gedanklich politisch im Hintergrund ist. Es ist natürlich überwiegend so aus der Anarcho-Welt, Hausbesetzerwelt. Also da stammen die meisten der Einrichtungen auch her und sind auch entsprechend im Alter in dieser Branche, in dieser Sparte angesiedelt und man wartet auf Nachwuchs und ist dann immer die Frage, ob das dann andere Szenen, andere Leute wirklich anspricht oder ob dann ja diese Szenigkeit auch disjunkt ist oder wirkt. Ein bisschen abschreckend, das ist nicht unser, also modisch haut das nicht hin. Also inwieweit müsste man sich anpassen oder soll man sich gerade extra nicht anpassen? Mhm. Also wäre jetzt eher mein Stil, dass ich dem allen aus dem Weg gehe. Also jede Art von Besonderheit, dass ja hier muss man Punk spielen, da muss man Rap spielen und sonst erkennen die Leute das nicht als ihrs an. Und ich denke, dass diese Haltung schon problematisch ist, wenn man sich so stylt, mit so einem Label selber versieht.
Das war tatsächlich auch am Anfang so ein bisschen die Überlegung, weil mein Kleiderschrank besteht zu 99% aus Bandshirts. Und dann wäre halt gesagt, mach das mal nicht. Ne? Mach mal nicht irgendwie so, ja, der hört halt Punkrock oder der hört halt Grindcore oder sowas. Und Nadim halt, ist halt irgendwie das und das oder sowas. Und wir haben deswegen auch am Anfang oder auch in dem Briefing mit damals mit unserem Grafiker haben wir halt auch gesagt, so keine Szene-Kennzeichen.
Ja. Kein Rot im Logo.
Genau, kein Rot im Logo. Lass den Hammer weg, lass die Sichel weg. Arm muss auch nicht drin sein. Ja. Und sowas. Und dann wirklich so, lass die Leute mal einfach auf eine andere Art und Weise zu diesen Gedanken kommen. Und was du halt gerade angesprochen hast, ist für mich einer der größten Kritikpunkte. Dieser Szene-Habitus, der sich ja auch sogar in einem gewissen Vokabular und auch bestimmten, soll ich mal sagen, Verhaltensmustern ausdrückt, der ist hochtoxisch in meinen Augen für Agitation, weil du hast halt eine Art Definition im sofort In-Group, Out-Group. Und Leute, die in die Out-Group landen, die fühlen sich halt nicht wohl. Ich meine, es ist tatsächlich ein bisschen ein Problem. Geh mal auf so ein einstiegiges postautonomes Konzert oder sowas. Ich fühle mich da tatsächlich einfach sauwohl, weil es mich meine ganze Pubertät lang auch begleitet hat, aber andere Leute kannst du da nicht mitnehmen, weil die haben dann die falschen Klamotten und werden dann dumm angeschaut. Dann denke ich mir, es kann ja nicht sein, dass die geothert werden, bloß weil sie, keine Ahnung, irgendwie ein Kleid oder sowas anhaben oder vielleicht sogar einen Anzug, weil es ihnen einfach taugt. Ich meine, Wolfgang M. Schmidt würde wahrscheinlich ausfallen, wie ein Pickel in der Köpi oder sowas. Und das ist halt Teil des Problems. Du hast halt vielleicht auch sehr aktive Communities.
Ein Pickel in der Köpi.
Gut, ein Pickel in der Köpi fällt tatsächlich nicht auf, aber nein, aber tatsächlich, und du hast halt dieses Community-Building ist halt in meinen Augen, also diese Art von Community-Building, der muss halt über die Inhalte funktionieren. Und diese Inhalte müssen halt agnostisch von Szene, von Herkunft sein. Das müssen halt einfach tatsächlich politische Argumente sein, auf die man sich einigen kann. Weil Dresscodes, all diese Sachen, mir ist das hochsuspekt. Ja. Also auch wenn du zum Beispiel auf, jeder hat seinen Dresscode. Wir waren auf einer Veranstaltung, wo halt relativ viele DKPler rumgelaufen sind. Und was ich da an alten Daddys mit Rauschebart und Latzhose gesehen habe, das war halt auch einfach so, okay, alles klar.
Wobei, ich muss sagen, ich habe darauf keine wirklich gute Antwort auf die Frage, die du gerade gebracht hast. Weil wir haben ja gleichzeitig auch unser Dresscode jetzt, wo wir sagen ja jetzt auch, ich trage mein Adidas-Shirt und du trägst dein Lonsdale-Shirt und so. Und dabei bleiben wir auch. Da geht es dann um Brand Identity. Und ja, ich glaube, es gibt ja das andere Extrem. Nehmen wir mal den nochmal, den Gegenstandpunkt. Und da ist einfach so, wird dediziert gesagt, was? Du willst dich irgendwie um Design und Aussehen kümmern und den Schriftsatz? Der Schriftsatz bleibt Times New Roman und zwar bis ans Ende aller Zeit. Und das Heft bleibt grau und die Überschrift im Januar ist rot und im März ist sie lila und das war's. So. Das ist auch das andere Extrem. Und die Frage ist, am Ende bin ich jetzt eigentlich, wir sind reingegangen mit der Idee, neutral und anschlussfähig an die breite Masse. So zumindest optisch und so szenemäßig nicht irgendwie auffallen und schon sofort eingetütet werden. Aber mittlerweile bin ich einfach an einem Punkt, ich will einfach nur noch das machen, was zu mir auch passt. Ich persönlich komme nicht aus dieser Szene, ja. Und auch Daniel, ja, der hat mehr so Szene-Zeug, aber der ist jetzt auch nicht, also er hat auch das andere in seinem Alltag, ja, vor allem auf seiner Arbeit und so. Insofern, was ist jetzt das Beste? Wäre es jetzt besser gewesen, wenn wir uns da hinsetzen mit so Hammer und Sichel im Hintergrund? Vielleicht, keine Ahnung, aber ich glaube, dann hätten wir wahrscheinlich auch andere Leute erreicht, aber können wir alle erreichen mit dem, was wir machen? Nee, also so in dem Moment, wo du Marx sagst oder Kommunismus sagst, da rennen die Leute da auch weg, als hättest du irgendwie Hammer und Sichel auf der Stirn, so, weißt du? Also insofern, das ist, ich glaube, da gibt es keine besonders, zumindest habe ich jetzt keine besonders gute Antwort drauf.
Da wird auch projiziert ohne Ende, also was wir an Vorwürfen kriegen. Wir kriegen ja,
die Leute haben Angst vor uns, weil wir so schroff aussehen. Anscheinend wurde mir schon gesagt, ja, wir sehen so groß aus und sehen so schroff aus. Ja, wir sind Kampfsportler und wir essen nicht schlecht, so, ja. Also, es ist passiert, aber.
Andersrum denke ich mir, dass, es gibt ja dieses Wort Diversity, dass man also auf, keine Ahnung was, also völlig belanglose Dinge bezieht, aber gerade hier fände ich es zum Beispiel gut, wenn es möglich wäre, in so einem, ich habe jetzt wieder nur dieses Beispiel Stressfaktor, wenn man dort Ankündigungen auch von der DKP lesen würde und von der Helen Panke und von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, dass sie dort also neben der Volksküche dann auch stehen und dass man vielleicht auch die Kategorien gleich anwählen kann. Ich möchte nur das und ich möchte nicht Volksküche und ich möchte nicht Infoabend, der jeden Dienstag dort stattfindet, Gespräch der Gruppe XY zu irgendwas, sondern wirklich Themen oder eben auch Konzert. Also, das kann man dort zum Beispiel leider nur anwählen, wenn man schon mal reingegangen ist in den Tag. Das sind alles so technische Details, wie auch auf YouTube finde ich nichts, was ich sehen will, die auch wichtig sind, die diesen Zugang erleichtern, dass es einfach ist, die Informationen zu finden, die ich haben will. Und ich sehe, das ist nicht so dominiert, weil es gibt dann so Hegemonie-Effekte, die auch andere Leute verdrängen. Wie du sagst, Pickel in der Küpi. Es ist ja gar nicht so, dass man da wirklich angeguckt wird, aber dass man sich selber komisch fühlt, wenn man das erste Mal ist zum Beispiel. Oder mir ist es inzwischen völlig wurscht, auch wenn auch in der Rapper-Szene unterwegs bin, da guckt mich keiner wirklich an. Außer vielleicht im Winter wegen meiner Latschen oder so. Das ist eins, hat man seinen Hingucker, aber man ist dann wiederum Individuum mit irgendwas Besonderem, aber nicht mit was Angepasstem. Und deswegen denke ich, dass auch euer Branding oder was auch immer ist so neutral, das ist okay, denke ich.
Ja, also das war der Gedanke am Anfang, genau. Es soll nicht sofort abschrecken und dann der Kram, den wir sagen, der wird die Leute schon abschrecken, aber zumindest haben wir sie dann eine Minute oder zwei gehalten, vielleicht können wir sie dann noch behalten, ja. Also es soll zumindest nicht, wenn man den Kanal aufmacht, schon sagen so, boah, nee, Zecken, kein Bock. So.
Ja. Ne? Aber ihr hattet angesprochen, Peter Decker zum Beispiel als so ein Star. So geht es ja jedem kleinen Club und jedem, der da Musik spielt oder irgendwas vorträgt. Der Club möchte gerne einen Star holen, um Leute zu ziehen. Der Musiker möchte gerne einen Club, wo dann Leute hinkommen, weil da kommt immer was Gutes. Und das muss man sich so gegenseitig immer so ein bisschen hochschaukeln. Also die Leute, die was präsentieren, müssen sich auch mal bequemen, einen kleinen, muchtigen Club zu gehen, um die Szene zu stärken. Und die großen, bekannten Clubs müssen auch mal jemand einladen, der unbekannt ist. Und dass man sich da gegenseitig so ein bisschen hochpäppelt.
Genau, also wir versuchen das vor allem mit neuen Podcasts. Da machen wir so öfter so Crossover, wo wir Podcasts von Podcasts erfahren, die kommen mittlerweile auch schon auf uns zu und fragen, ey, könnt ihr uns mal vorstellen und so? Dann stellen wir die vor, damit ihr dann auch ein bisschen von unserer Reichweite abgreifen. Also wenn da ist jetzt ein Podcast zu China oder ein anderer Podcast zu Palästina, jetzt gibt es einen Podcast, der heißt Die Nächste Links.
Genau, mit dem sind wir auch schon
in Kontakt. Und die stellen wir dann halt vor, damit die auch ein bisschen an uns wachsen können quasi.
Habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich mal reinhören.
Genau, die andere Sache ist natürlich die, ab einer gewissen Größe hat man dann auch die Größe, dass man Leute halt interessieren kann. Also wie jemanden wie ein Peter Decker oder noch interessieren kann. Oh, ich gucke mir mal so ein neues Medium an. Peter Decker war ja noch nie in einem Live-YouTube-Ding mit dabei, jetzt schon. Ja, das war sein erstes Mal. Und das ist dann natürlich auch in deren Interesse, dann mal eine Ausstrahlung zu bekommen in ganz andere Bereiche der Gesellschaft hinein, ja, die sie vielleicht so nicht erreichen würden. Das war lustig, als der Freier Küsken, weil du das gerade gesagt hattest, dass du den ausgestrahlt hast, der hat ja wirklich am Ende wortwörtlich gesagt, als ich sagte, danke, dass du hier warst, er meinte, es war in meinem Interesse, dass die Sachen, die ich zu sagen habe, gehört werden. Vielen Dank.
Ihr hattet vorhin erzählt, Studio und Logo und Design und alles Mögliche. Aber in diesen Online-Formaten, wenn man da doch worüber kommuniziert ihr da? Zoom oder was macht ihr da?
Es ist so ein Online-Tool, was ein bisschen so eine Konferenzmöglichkeit erlaubt, wie bei Zoom, aber dann halt gleichzeitig auch in die verschiedenen Social-Media-Kanäle reinstreamen kann. Das heißt Restream heißt das.
Genau, bezahlen wir tatsächlich. Es ist eine kommerzielle Lösung. Ah. Das ist auch so eine Sache gewesen, wo wir am Anfang halt dachten, eben wie diese ganzen Podcasts, die zum Beispiel auf irgendwelchen Uni-Servern liegen oder sowas. Die sind teilweise inhaltlich fantastisch, aber du kannst sie dir zum Teil wirklich von der Qualität her nicht gut anhören, weil es ganz schlechte Aufnahmen sind und sowas.
Da wollte ich gerade drauf hinaus, weil nämlich diese Online-Übertragung über Laptop mit der kleinen Kamera da drin, da ist natürlich das ganze Studio-Design verloren.
Ja.
Und das Audio und dann hackt es manchmal und dann ist der Stream nicht.
Das ist extrem wichtig. Also wir sind da auch konstant am Erweitern. Wir haben jetzt das Studio hat
3 Kameras.
3 Scheinwerfer, 3 Kameras, einen Switcher, einen
Mischpult. Aber es nützt ja nichts für den anderen, der irgendwo in Bayern sitzt oder so und den ihr mit reinholt online, weil dessen Gesicht ist schlecht ausgeleuchtet.
Ach so, das meinst du, ja.
Dessen Stimme klingt nicht, der hat kein ordentliches Mikrofon oder so.
Da haben wir auch mal drüber diskutiert, dann haben wir überlegt, ob wir irgendwie den Leuten dann
Mikros schicken
und vielleicht so ein Ringlicht zuschicken und so, aber das ist dann auch, weißt du, dann müssen die das anschließen. Manche von denen sind dann schon, weiß ich nicht, 82 Jahre hatten wir schon bei uns im Podcast, ja. Da wird das nichts mit, schließ mal bitte die Kamera an und konfiguriere den Schwarz-Weiß-Abgleich. Das passiert nicht. Insofern, da muss man dann Abstriche machen, aber ich habe auch das Gefühl, es gibt immer mal wieder jemanden, der sich beschwert über die Qualität und sagt, nee, das war jetzt so eine scheiß Tonqualität und so, aber das in 2,5 Jahren kann ich das an 2 Händen abzählen.
Das muss richtig geknietet sein, ja.
Deswegen denke ich, kann man da durchaus Abstriche machen.
Ja.
Also auch.
Ich glaube, wichtiger ist es, dass es so aussieht oder dass es sich so anfühlt, als würden sich da Leute richtig Mühe für geben.
Ja.
Das ist halt, also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich halt nicht cool finde, ist, wenn du halt das Gefühl hast, die haben halt ein Diktiergerät auf dem Küchentisch liegen.
Es gab auch schon andere Podcasts, no pun intended, die dann solche Streams in Jogginghose von ihrer Couch aus machen.
Ja.
Das kann man auch machen, hat auch einen Charme.
Ja, aber wir wollen ja tatsächlich, und natürlich tun wir das nicht, wir wollen tatsächlich in direkte, also sind wir nicht, aber wir wollen halt in Konkurrenz treten, das ist ja der Begriff Gegenöffentlichkeit, zur bestehenden Öffentlichkeit.
Genau.
Das heißt also, wir müssen auch Leute abholen, die vielleicht weniger zuhören würden, wenn es qualitativ nicht gut wäre, wenn es nicht professionell wirken würde, weil es gibt ja auch tatsächlich bei Live-Übertragungen im Fernsehen immer wieder Probleme. Das ist einfach die Live-Thematik. Das ist okay, da kann ich mit leben, aber dass man halt zum Beispiel, wenn man normalerweise, wenn man einen Videostream von 99:1 aufmacht, und dann hat es ein komplettes Design. Dann sieht man, dass wir vor vernünftigen Mikros sitzen. Dann sieht man, dass wir vernünftig ausgeleuchtet sind. Wenn es die Gäste dann nicht sind, ist okay. Das sind ja auch Gäste. Aber die Leute, die es organisieren, die Leute, die sich darum kümmern, die Leute, die es machen, die sind halt, sagen wir mal, in ein schönes Licht gerückt.
Sie geben sich Mühe. Das war, glaube ich, ein gutes Stichwort. Und da sage ich einfach mal, vielleicht ist es ja das. Vielleicht ist das der Schlüssel zur Welt, dass man sagt, wenn man sieht, ich gebe mir Mühe, und das ist was für euch. Also ich mache das nicht für mich, sondern ich will irgendjemand erreichen. Ich will jemand agitieren und die Welt verbessern. Und mit mir selber, mit einer Zugewandtheit, ja, und da muss ich dann irgendwie was finden und da muss man sich technisch halt Gedanken machen, wie man das am besten hinkriegt. Und das Thema haben wir heute nicht gegessen, aber ich glaube, wir haben ein paar Impulse in die Welt geschickt für jemanden, der vielleicht bei euch mitmachen will. Mhm. Oder natürlich die Empfehlung 99:1 YouTube-Channel und ich sage das ja jedes Mal fast in meiner Sendung.
Ja, und, vielen Dank.
Und ja, hat mich gefreut, dass ihr hier wart.
Es war in unserem Interesse.
Sehr gut. Nein, vielen Dank für die Einladung.
Und vielleicht gibt es demnächst ja sogar im Freien Radio Potsdam eine Stunde, die von den Leuten von 99:1 mit ihrem ansonsten verfertigten Content gefüttert wird, den sie dann allerdings auf eine Stunde zusammenstreichen müssen. Und wenn sie es denn schaffen, oder vielleicht habt ihr ja auch neue Leute, die das für euch schnippeln können. Mhm. Also ich schaff's nicht. Ich bin dazu desolat in meiner Psyche aufgestellt, aber vielleicht, ihr seid ja Wachstumssegment in der Szene. Ich sage dann einfach schon mal Tschüss und bis zum nächsten Salatschatten in 2 Wochen, am jeden 2. und 4. Montag im Monat 20 bis 21 Uhr gibt es ihn, und wann 99:1 hier zu hören sein wird, vielleicht am 4. Montag, weil der Phil hört ja dann auf mit seiner Sportmusiksendung, vielleicht nehmen wir das damit rein oder am Nachmittag oder nachts, wir schauen einfach mal. Und ich bedanke mich bei Nadim und Daniel, habe ich mir gemerkt, den Namen, und ja, bis irgendwann.
Danke, ciao.
Ciao.